Redpot Crime, England's mystery crime stories.
The fact that Tony left with a suitcase means he must have dismembered his sister in the house.
In der Reihe unserer Crime-Fälle haben wir ja nun ein paar Mal berühmt gewordene Verbrechen aus der viktorianischen Zeit geschildert.
Na, da scheint ja auch besonders viel gemordet worden zu sein.
Diesmal habe ich zwei Morde dabei, die England in den vergangenen Jahrzehnten aufgewühlt haben, weil beide Verbrechen mit berühmten Schauspielern zu tun hatten, einmal als Täter und einmal als Opfer.
Und ich kenne beide?
Das werden wir gleich sehen. Beginnen wir doch mal mit diesem Foto hier. Kennst du diesen Mann?
Ja, Moment mal, das ist doch der berühmte deutsche Schauspieler aus dem Film Piroschka, oder? Mein Gott, der war ganz häufig in meiner Radioshow Vorsicht Stecher damals und wir haben sogar ansatzweise mit seiner Frau über sein schlimmes Schicksal verbunden mit einem Mord gesprochen. Mehr möchte ich noch nicht verraten.
Genau, der deutsche Schauspieler Gunnar Möller. Geboren 1928 in Berlin, gestorben 2017 auch in Berlin. Zumindest die Älteren werden sich bestimmt noch an seine berühmt gewordene Rolle in »Ich denke oft an Piroschka« als verliebter Student an der Seite von Lilo Pulver erinnern. Das war 1955.
Als ich am Morgen nach Hause fuhr, war ich fest entschlossen, Piroschka im nächsten Jahr wiederzusehen. Aber wie so oft im Leben kam es anders. Wir sind uns nie mehr begegnet. Vielleicht sollte es so sein. Denn wenn ich heute an Piroschka denke, ist sie immer jung und süß und 17 Jahre.
Wie romantisch, ja, das war ein riesiger Erfolg. Und jetzt kommt mir eigentlich der ganze Kriminalfall um Gunnar Möller auch wieder in den Kopf.
Es war ein Kriminalfall, Alex, der damals mit seiner großen Emotionalität ganz England erschütterte. Nur selten ist vor dem englischen Schwurgericht Old Bailey die Frage von Schuld oder Unschuld so heftig diskutiert worden wie im Jahr 1979.
Dann fangen wir doch mal mit den Fakten an. Was gibt es über Gunnar Möller zu wissen?
Gunnar Thor Karl Möller, wie er mit vollem Namen hieß, war nach dem Piroschka-Erfolg unglaublich beliebt. Aber er hatte auch schon vorher einen Namen. Wie viele Schauspieler seiner Generation war er nämlich in NS-Propagandafilmen aufgetreten, dann in den 1950ern in so großen Produktionen wie Hunde wollt ihr ewig leben oder Nacht fiel über guten Hafen. Also ein wirklich berühmter Mann.
Außerdem hat er auch viel fürs Fernsehen gearbeitet. Aber welche Verbindung Möllers gab es denn nun nach Großbritannien? Daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern.
Kaum jemand in Deutschland hatte mitbekommen, dass dieser Schauspieler Anfang der 60er Jahre mit seiner Familie nach London verschwunden war. Dort boomt damals der britische Film. Möller hat den Ehrgeiz, auch international erfolgreich zu sein. Er lässt sich im Londoner Künstlerviertel Hampstead nieder und ergattert tatsächlich in etlichen englischen Produktionen kleine, interessante Rollen.
Hat er denn damals schon Familie gehabt?
Ja, seit 1954 ist er mit der Schauspielerin Brigitte Rau verheiratet. Sie haben drei Kinder. Weil es in England nicht ganz so gut läuft, dreht Möller aber auch immer wieder in Deutschland. Ich habe mal ins Internet geschaut und auf die Schnelle fast 100 Filme mit ihm gezählt.
Aber das war ja damals schon wahnsinnig viel. Die Familie blieb aber weiter in London, oder?
Ja, obwohl die Ehe zu dieser Zeit bereits eine Katastrophe ist. Möller ist 51, Brigitte 45. Beide Partner haben Geliebte. Es wird viel gestritten, auch um Geld. Zunehmend spielt Alkohol in der Beziehung eine Rolle. Immer wieder ist von Scheidung die Rede, doch sie bleiben zusammen. Bei verschiedenen Gelegenheiten kommt es zwischen Gunnar und Brigitte sogar zu Handgreiflichkeiten, wie später im Gerichtssaal bekannt werden wird. Brigitte Möller lässt eine Schönheitsoperation machen, die ihr Mann für Geldverschwendung hält. So schaukelt sich die Zerrüttung immer weiter hoch, bis zum 24. September 1979.
Und das ist der Tag des Verbrechens.
Ja, auch diesmal kommt Gunnar Möller wieder angetrunken nach Hause. Nur angetrunken, nicht sinnlos betrunken, was später wichtig sein wird. Wie fast jeden Tag brandet sofort wieder ein Streit zwischen den Ehepartnern auf, in dem Gunnar Möller handgreiflich wird. Brigitte ruft die Polizei, die um 19.20 Uhr anrückt und den Streit zu schlichten versucht. Die Beamten schaffen es, dass sich Brigitte in ihr Zimmer zurückzieht und sich dort einschließt. Die Polizisten ziehen wieder ab. Die Krise scheint überstanden.
Was sie aber nicht war, oder?
Nicht im Mindesten. Irgendwann kommt Brigitte nämlich wieder aus ihrem Zimmer herunter. Gunnar hat eine Schallplatte mit einem provozierenden Song von Charles Aznavour aufgelegt. Du lässt dich gehen.
Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um. Ja, früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen.
Das macht Brigitte wütend. Sie schleudert ihm entgegen, dass er gar kein richtiger Mann sei. Das sei ihr jetzt erst durch ihren Freund klar geworden. Die Situation wird lauter und lauter, aggressiver und aggressiver.
War Brigitte Möller denn auch betrunken?
Nein, an diesem Tag nicht, sonst schon. Aber sie leidet unter starken Stimmungsschwankungen. Und sie provoziert Gunnar weiter. Er solle sich doch am besten gleich aufhängen. Das bringt ihren Mann zur Raserei. Brigitte flieht erneut in ihr Zimmer und schließt sich ein. Gunnar verfolgt sie und bricht außer sich vor Wut durch die geschlossene Tür. Sie versucht, über die Feuerleiter zu entkommen, doch er kann sie packen und festhalten. Erst würgt er sie, dann erschlägt er sie mit dem Bein eines Schemels.
Was für ein schreckliches Drama. Und dabei hat Gunnar Möller immer so einen ruhigen, leisen Eindruck gemacht. Ich erinnere mich daran auch gut, als er in den Sendungen bei mir war.
Das war ja auch vor Gericht das große Rätsel. Wie konnte dieser Mann ein solches Verbrechen begehen? Immer wieder hatte er verzweifelt ausgerufen, I loved her, I killed her. Denn man darf nicht vergessen, Brigitte war es, die sein Leben organisierte. Sie hatte für ihn die Schauspielerei aufgegeben, während er im Grunde nie darüber hinweggekommen war, dass er nach Piroschka kaum noch die großen Rollen spielen durfte, obwohl er doch ehrgeizig war. Insofern ist das Ganze auch ein schreckliches Künstlerdrama.
Aber wie verlief nun der Prozess? Beim berühmten Old Bailey's Court sitzen ja immer ein Honorable Judge in roter Robe und 12 Geschworene. Und das englische Strafrecht berücksichtigt bekanntlich viel weniger als unseres seelische Probleme oder irgendwelche privaten Motive. Da liegt ja viel mehr Macht beim Richter.
So war es auch hier. Die Staatsanwältin ist unerbittlich und plädiert gnadenlos auf Mord, was lebenslänglich bedeutet. Dazu kommt, dass Möllers Englisch nicht wirklich perfekt ist, sodass sein Verteidiger nicht sehr auf ihn bauen kann. Zur 12-köpfigen Jury gehören 7 Frauen, die das Geschehen an den 4 Verhandlungstagen schweigend verfolgen. Wie werden sie wohl urteilen? Am 4. Tag kommt dann nach 45 Minuten Beratung das Urteil. Die Jury erkennt auf Totschlag im Affekt. Möllers Strafe sind 5 Jahre Haft.
Und die musste er vollständig in England absitzen?
Nein, es war ein bisschen wie bei Boris Becker. Nach 2 Jahren Haft wurde er entlassen und kehrte nach Deutschland zurück. Der Bild-Zeitung sagte er danach, das Gefängnis hat mich zusammengehalten. Ich war dankbar, dass ich bestraft wurde. Wer weiß, was bei einem Freispruch passiert wäre.
Weiß man denn auch, wer aus der Branche während der Zeit im Gefängnis zu ihm gehalten hat? Seine Kinder werden es wahrscheinlich nicht mehr gewesen sein.
Nein, die hatten sich von ihm abgewandt. Aber seine Agentin, die berühmte Erna Baumbauer, blieb ihm durch all die Jahre treu. Und Lilo Pulver hat ihm öfter geschrieben. Später nahm er wieder seine Arbeit als Schauspieler auf, spielte viel Theater und wurde 2011 sogar Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt in Berlin.
Das Publikum und die Filmbranche haben ihm also verziehen. Das hat ja auch was Tröstliches. Ich finde, wer für seine Strafe gebüßt hat, darf auch wieder neu anfangen. Und was wissen Außenstehende schon über so furchtbare psychische Ausnahmesituationen wie diese?
Da sagst du was Wahres, zumal Möller ja quasi lebenslang im Visier der Öffentlichkeit stand. Und genau das trifft auch auf meinen heutigen 2. Mordfall aus dem Schauspielermilieu zu, den Fall Gemma McCluskey. In Deutschland kennen wir sie nicht so gut, aber in England war die junge Schauspielerin wegen ihrer Rolle bei den EastEnders sehr beliebt.
Okay, die EastEnders. Das sollten wir mal ein bisschen erklären, Klaus. In Großbritannien ist diese Daily Soap nämlich seit 1985 ein richtiger Hit, vergleichbar mit der Lindenstraße bei uns. Die Schauspieler darin sind wahnsinnig beliebt und Gemma McCluskey, das weiß ich noch, spielte dort eine Weile mit. Danach hörte man nicht mehr viel von ihr.
Sie stieg im Jahr 2000 in die Serie ein und hörte nach einem Jahr wieder auf. Das hatte seine traurigen Gründe. Zwei Journalisten und ein Polizist haben Gemma McCluskeys Weg in der Filmbranche nachgezeichnet.
Gemma McCluskey was born on the 5th of February 1983. She was raised in a working class family in London's East End.
Gemma's father was a builder and the primary breadwinner.
Gemma McCluskey wurde am 3. Februar 1983 geboren. Sie wuchs in einer Arbeiterfamilie im Londoner East End auf. Ihr Vater war Bauarbeiter, die Mutter Hausfrau. Zusammen taten sie ihr Bestes für die Kinder. Sie lebten seit zwei Generationen in Shoreditch, einem typischen East End Viertel.
Gemma and Gemma's family were part of that.
A lot of people from that area speak with a Cockney accent.
Die meisten Leute dort sprechen mit Cockney-Akzent. Lange stand die Gegend für Verbrechen und Armut, doch heute ist sie in, mit Pubs und Clubs und Restaurants.
When Gemma was growing up, the area was improving. Shoreditch was on the up.
It's now quite a bijou, arty type of area. Lots of pubs, clubs and restaurants.
Unfortunately, Gemma's parents split up. But it didn't seem to affect her in any adverse way. She was still a confident, bubbly young girl who loved to be the center of attention.
Gemma war ein selbstbewusstes Mädchen. Ihre starke Persönlichkeit passte perfekt zur Bühne. Sie war nur gute 1,50 Meter groß. Trotzdem zweifelte keiner daran, dass sie ein Star werden könnte.
There was never any doubt that Gemma was destined to be a star.
She was a great character, perfect for acting. And she trained as an actress from quite an early age. She had a place at drama school at 7. So, you know, her career was looking pretty promising.
Schon mit 7 hatte sie Schauspielunterricht. Mit 17 bekam sie dann den absoluten Traumjob bei den EastEnders. In der Rolle der Carrie Skinner spielte sie in über 30 Episoden.
She was in more than 30 episodes playing Carrie Skinner. She was linked to quite a few of the major characters and in a number of memorable storylines.
However, just as her star seemed to be rising, Gemma's career suffered a major blow.
Dann, mitten in ihrem Aufstieg zum Star, ist Gemmas Karriere plötzlich beendet. Gerade war sie noch ganz oben mit dem, was sie liebte, dann wird sie aus der Serie rausgeschrieben. Sie bleibt hoffnungsvoll und bekommt noch ein paar kleine Rollen, doch irgendwann trocknet ihre Karriere aus.
And then, sadly, the jobs started drying up.
Wie traurig, also eines der unzähligen Schicksale aus der Serienbranche. Aber eine so taffe junge Frau wird da irgendwie weitergemacht haben.
Sie will erstmal Abstand nehmen. Das ist im Jahr 2001. Sie arbeitet jetzt in einem Pub und besucht hin und wieder einen Chor. Sie hat ein paar Ex-Freunde, aber nichts sehr Festes. Und sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder Tony zusammen. So gehen die Jahre dahin. Viele ehemalige Zuschauer kennen und lieben sie noch immer. Aber sie spielt nicht mehr. Als ihre Mutter im Jahr 2012 ein Pflegefall wird, besucht sie sie jeden Tag im Krankenhaus. Auch am 1. März 2012. Doch an diesem Tag ist etwas anders. Gemma kehrt abends nach der Party bei einer Freundin nicht mehr in ihre Wohnung zurück und ist wie vom Erdboden verschwunden.
Oh, und wem fiel ihr Verschwinden zuerst auf?
Ihrem Bruder und zwei Freunden. Sie sind es auch, die bei der Polizei vorstellig werden. Ihr Bruder hatte sie auch als letzter gesehen. Zunächst nimmt die Polizei die Sache nicht ganz ernst. Gemma könnte ja noch wiederkommen. Doch sie bleibt verschwunden. Einen Tag, zwei, drei. Ihr Verschwinden wird jetzt auch unter den Fans im Internet diskutiert. Suchzettel werden gedruckt. Ihr Name ist plötzlich wieder in aller Munde.
Jetzt wird die Polizei doch hoffentlich tätig geworden sein.
Ja, sie überprüft Gemmas Freundeskreis, befragt Nachbarn, eben das Übliche. Nichts ergibt sich. Dann geht bei der Polizei ein aufgeregter Anruf von Gemmas Bruder Tony ein. Bei ihm hat sich telefonisch ein Mann gemeldet, der Gemma angeblich in seiner Gewalt hat und der 1 Million fordert. Nun ist Scotland Yard in Alarmbereitschaft.
Investigators quickly traced the call to an address over 30 miles away in Kent.
Die Ermittler folgten dem Anruf zu einer Adresse 30 Meilen entfernt in Kent. Als sie dort ankommen, ist Gemma nicht da.
And then to arrest that person.
When they arrived, Gemma wasn't there. It turns out the whole thing was just a cruel hoax.
Alles stellt sich als falsch heraus.
A teenage man who had no connection with the case whatsoever, but had wasted a massive amount of police time and had taken the detectives completely off the scent.
The chap tells us that he had been with a lot of his mates.
Der Mann hatte nichts mit dem Fall zu tun. Er erzählt, dass er im betrunkenen Zustand das Online-Suchposter gesehen hatte und zusammen mit Kumpels die Suchenden etwas ärgern wollte.
And they thought between them there would be a bit of a laugh to torment the person that were requesting that information.
Wie kam denn die traurige Gewissheit, dass es sich tatsächlich um einen Mordfall handelte?
Am 6. März, 5 Tage nach Gemma McCluskeys Verschwinden, aus dem Regent-Kanal wird ein Koffer gefischt. Als die Polizisten ihn öffnen, entdecken sie darin den schrecklich zugerichteten, kopflosen Torso einer Frauenleiche.
We were aware that Gemma had a butterfly tattoo.
Wir wussten, dass Gemma ein Schmetterlingstattoo am unteren Rücken hatte und das hatte auch der Torso. Die medizinische Untersuchung bestätigt, dass es Gemma McCluskeys Körper ist. Die Nachricht verbreitet sich schnell in London.
Oh mein Gott, diese Torso-Sache erinnert mich total an unseren Fall Kate Webster neulich. Da steckte der Torso auch in einem Koffer.
Ja, vermutlich kannte der Mörder diesen berühmten Fall aus der viktorianischen Zeit und hat ihn kopiert.
Bekam die Polizei denn jetzt wenigstens neue Anhaltspunkte?
Man begann noch einmal, das Umfeld der Toten zu analysieren. Dabei geriet plötzlich vor allem eine Person ins Visier, Gemmas Bruder. Denn irgendetwas stimmte nicht an Tonys Aussagen. Vor allem hatte er die vielen Streits mit seiner Schwester verschwiegen, von denen aber Gemmas Freunde wussten.
Was war Tony McCluskey für ein Mann?
Er war 35 Jahre alt und arbeitete als Fensterputzer. Als Teilzeitfensterputzer. Nachdem er viele andere Jobs hingeworfen hatte. Er nahm Drogen, war streitsüchtig und schien bei weitem nicht das gute Verhältnis zu seiner Schwester zu haben, das er behauptet hatte. Im Gegenteil, bei Gemma hatte sich offensichtlich über die Jahre großer Ärger über die Faulheit ihres Bruders aufgestaut und sie wollte, dass er jetzt, wo die Mutter krank war, endlich auszog. Einige Freunde wollten auch wissen, dass Tony seine Schwester hin und wieder verprügelt hatte. Da meldet sich plötzlich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er erinnert sich daran, Tony am Abend des 1. März mit einem Koffer aus der Wohnung abgeholt zu haben. Aber war es auch der Koffer?
In ganz London gibt's doch Überwachungskameras. Die konnte man doch einfach überprüfen, oder nicht?
Tausende von Überwachungskameras? Das hätte Monate gedauert. Naja, aber trotzdem nicht schlecht, Sherlock Holmes. Denn man wusste ja, wo das Taxi Tony abgesetzt hatte, nämlich am Regent-Kanal. Also hat man die Kameras dort überprüft.
And what we saw is an image of a man, who of course we now know to be Tony, dragging.
Was wir sahen, war ein Mann, der Tony war und den Koffer am Kanal entlang zog. Eine zweite Kamera zeigte ihn später am Abend, als er ohne Koffer wieder nach Hause ging. Nun hatten die Detectives ein klareres Bild über den Tathergang. Sie vermuteten, dass Tony seine Schwester tötete, nachdem sie nach Hause gekommen war. Es schien klar, dass Gemma wütend darüber gewesen war, dass Tony die Wohnung immer noch nicht verlassen hatte. Sie konfrontierte ihn damit, er solle verschwinden. Da erschlug er sie. Dass er das Haus mit dem Koffer verließ, bedeutete, dass er Gemma in der Wohnung zerstückelt haben musste.
And that the struggle had been sparked by that moment, and that was how she met her death.
The fact that Tony left with a suitcase means he must have dismembered his sister in the house.
Wahnsinn! Der eigene Bruder, der gerade noch mit den Fans die Suche nach ihr organisiert hatte, aber wenn er sie im Haus ermordet hatte, hätten die Forensiker doch Blutspuren finden müssen.
Es gab nur Blutreste von ihr an einem Brotmesser. Das gibt's ja, man kann sich mal geschnitten haben. Sonst gab es nichts. Scotland Yard vermutete, dass Tony extrem vorsichtig gewesen war und die Zeit in den ersten Tagen der Suche dafür benutzt hatte, alles akribisch zu reinigen. Doch mit einem hatte er sicher nicht gerechnet. Mit dem grauenvollen Fund, den jemand im Regent-Kanal machte. Denn dort taucht plötzlich Gemmas Kopf auf. Fürchterlich zugerichtet mit Wunden, die von einem großen Messer oder einer Axt stammen mussten.
Puh, was für ein Schock. Legt Tony McCluskey dann wenigstens jetzt ein Geständnis ab?
Nein, das tut er nicht. Aber immerhin gibt er zu, dass er mit Gemma, die von Scotland Yard vermutet, einen Riesenstreit gehabt hatte und tätlich geworden war. An alles andere konnte er sich angeblich nicht mehr erinnern.
Und wann war dieser Prozess? Mit einem ehemaligen Serienstar als Opfer muss der Fall ja viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
Das hat er auch. Prozessbeginn war am 14. Januar 2013. Tony McCluskey erhielt am Ende eine Gefängnisstrafe mit einer Mindestdauer von 20 Jahren. Und im Prozess wurde noch einmal auf dramatische Weise klar, wie sehr Gemma McCluskey mit ihren nur 29 Jahren den Traum einer echten, sozial zunächst benachteiligten East-Enderin verwirklicht hatte. Wenigstens für kurze Zeit ein Fernsehstar zu sein. Und sicher wäre sie auch irgendwann wieder durchgestartet, dass ausgerechnet ihr missratener Bruder ihr Leben zerstört hat, gehört zu den besonders traurigen Geschichten Londons.
Das waren heute zwei durchaus spannende Kriminalfälle in unserem Spezial Britpod Crime. Aber nächste Woche entführen wir euch erneut auf unsere Sommertour durch die Cotswolds. Bleibt dabei.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.